Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Yeet Podcast, dem Podcast für Social Media, Kirche, Glaube und Ethik. Und willkommen zur nächsten Folge unserer kleinen Serie in unseren Kurzfolgen, nämlich dem Social Media Knigge. Heute Folge 2, letzte Folge, Folge 1 ging es um Respekt. Heute wird es ein bisschen rauer, es geht ums Thema Konflikte und wer würde da besser passen als meine Kollegin Lilly Fecker. Hallo.
Wunderbare Anmoderation. Ja, ich liebe Konflikte, ich liebe Streit. Das kam aus tiefstem Herzen, Claudius. Da reden wir hinterher nochmal drüber.
Oh nein. Ja. Konflikte soll unser Thema heute sein. Wir schauen uns drei Fragen an, haben wir uns vorgenommen. Was bedeuten Konflikte eigentlich in Social Media? Das ist ja unser Kernthema. Wie sehen Konflikte konkret aus? Danach haben wir echte Beispiele aus unserem Yeet-Account mitgebracht. Und vor allem natürlich, wir wollen ja auch immer auf den Service schauen, wie gehen wir mit Konflikten in Social Media um und wie können wir vielleicht lernen, besser zu werden in sowas.
Ja, und für den Umgang haben wir ein kleines psychologisches Werkzeug mitgebracht, das auch schon älter ist, kommt aus den 70ern, das erzähle ich gleich. Und das klingt vielleicht wie der Titel einer Netflix-Serie, das Drama-Dreieck. Nee, ne? Oh, würden die nicht nehmen,
Achtung.
Wahrscheinlich. Ja, vielleicht.
Achtung, Dad-Joke, das klingt dramatisch.
Ja, das ist es auch. Wir fangen an am besten. Claudius, ich möchte gern von dir wissen, weil wir das letztes Mal auch gemacht haben und ich das ganz schön fand. Du hast ein Lied, einen Song rausgesucht, der zum Thema Konflikte passt. Erzähl mal, welcher ist das?
Das war eine spontane Assoziation, ehrlich gesagt. Jetzt nicht so, dass ich Riesenfan dieser Band wäre oder so irgendwas, aber es ist so ein Gassenhauer, den kennen fast alle, glaube ich, die irgendwann mal ein Radio angemacht haben oder an einem Lagerfeuer gesessen haben. Lady in Black von Uriah Heep. Und als ich so Konflikt gedacht habe, sind mir einfach Textzeilen, die da ganz zentral sind, in den Kopf gekommen. Das erzählt ja die Geschichte von einer mysteriösen Dame, die in Schwarz gewandet ist und die einem Herrn hier Ratschläge gibt. Und dieser Herr ist total schwer aufzufinden, wie er gleich zu Anfang erzählt, weil er eigentlich von Dunkelheit umgeben ist. Und die Dunkelheit kommt daher, dass er ständig in Konflikten lebt. Also nur Zerstörung um ihn rum. Er kämpft einen Kampf, den er nicht gewinnen kann. Und er bittet die Lady in Black dann auch, als er sich was wünschen darf, natürlich zuallererst um mehr Männer für den Krieg und mehr Pferde, um seine Feinde niederzutrampeln und nicht an Liebe oder Gott zu denken, kommt tatsächlich drin vor. Without thought of love or God. Das verneint aber die Lady dann, das möchte sie ihm nicht geben, weil sie sagt, battle reduces men to animals, also macht Menschen zu Tieren. Es ist so einfach anzufangen und nahezu unmöglich, sie zu beenden, die Schlacht oder den Krieg oder den Konflikt.
Ja, obwohl ich ja jetzt sagen würde, okay, der Krieg ja, aber der Konflikt an sich nicht, weil das ja auch super menschlich ist und dauernd passiert und wir sind ja selbst voll von inneren Konflikten jeden Tag. Um die soll es heute übrigens nicht gehen, obwohl vielleicht ein bisschen, wenn man sich überlegt, ob man kommentiert oder nicht. Ne? Das ist vielleicht auch ein kleiner innerer Konflikt. Soll ich es machen oder lasse ich es lieber sein? Zweiter Songtext.
Nächster Song, genau.
Wer hat's erkannt?
Das ist 1996.
Richtig. Ach, Claudius, dass du das weißt, war mir doch klar. Und weil ich das in der letzten Folge auch gemacht habe, habe ich diesmal auch die lateinische Wortherkunft mitgebracht. Und wir unterscheiden hier zwischen Dissens und Konflikt. Und Dissens ist einfach nur eine Uneinigkeit, eine Meinungsverschiedenheit. Darum soll es heute vielleicht, ja, geht es auch wahrscheinlich anfangsweise, geht es auch darum. Das lateinische Wort sentire steckt da drin, wahrnehmen, fühlen. Und dissentire wäre verschiedener Meinung sein. Und wir wollen ja über Konflikt sprechen. Konfligere, lateinisch zusammenstoßen, in Kampf geraten, niederschlagen. Deswegen die Lady in Black mit dem Battle ist gar nicht so weit weg. So, wir sagen erstmal, worüber wir heute nicht sprechen. Wir sprechen nicht über digitale Gewaltformen wie Cybermobbing oder auch digitale sexualisierte Gewalt, wie im Fall Colleen Fernandes. Darum soll es nicht gehen. Wir wollen uns die Konflikte angucken, die wir selber auch lösen können. Weil das Drama-Dreieck lädt nämlich dazu ein, selbstwirksam zu sein. So, und es gibt eine Reihe von Konfliktformen. Magst du sie nennen, Claudius?
Ja, wir haben natürlich das, was vielleicht viele noch nicht selbst drin beteiligt waren, aber was im Netz sehr groß ist, Konflikte zwischen Creators, die gibt's inszeniert oder in echt. Es gibt diese inszenierten Konflikte tatsächlich sogar auch von Marken, also Brand-Fake-Konflikte, wie die tatsächlich genannt werden. Da ist es ganz klar, ne, Reichweitensteigerung das Ziel, um im Prinzip Werbung zu machen, Promotion zu machen damit. Es gibt das, was wir alle kennen, wahrscheinlich auch die allermeisten von euch, die jetzt da zuhören, nämlich Konflikte in Kommentaren. bezüglich der Inhalte von einem Account oder auch natürlich unter den Kommentierenden, wenn Diskussionen entstehen und dann eben oft eben diese Diskussionen auch in Konflikten enden. Und darum geht es uns heute. Also genau auf diese Art von Konflikten wollen wir uns konzentrieren, weil die eben auch am allerhäufigsten sind und wir, glaube ich, nahezu alle damit Erfahrungen sammeln mussten schon bereits.
Ja. Und wenn wir gleich die Kommentare analysieren, die du vorlesen wirst, Claudius, dann nehmen wir uns das Dramadreieck vor und gucken sie uns anhand des Dramadreiecks an. Und damit ihr wisst, was das ist, erzählen wir euch das jetzt gerade mal schnell. Das Dramadreieck, das ist in den 1970ern entwickelt worden. Das ist Teil der Transaktionsanalyse. Die Idee ist, dass Menschen in Konflikten drei typische Rollen, also das ist die Analyse, einnehmen und zwischen denen wechseln.
Was wären das dann für drei Rollen?
Also es gibt erstens das Opfer. Mir passiert immer alles und ich kann gar nichts dafür. Ne? So, das Opfer fühlt sich hilflos und gibt Verantwortung ab. Also wie immer auf mir rumhacken und was soll das schon wieder und sowas. Kennst du?
Das kennen bestimmt viele.
Ja, jeder, glaube ich, wahrscheinlich. Ich vermute, jeder kennt alle diese drei Rollen. Ne? Wir natürlich auch, oder ich spreche mal für mich. Dann haben wir zweitens der Täter oder auch Verfolger. Der Täter, der kritisiert und der beschuldigt und der greift an, der sagt, du machst alles falsch, ne? Du bist schuld. Also der sucht, wer hat da gerade was falsch gemacht. Das passiert ja auch häufiger mal, würde ich sagen, oder?
Schon.
Ja. Und drittens haben wir dann noch den Retter oder die Retterin. So, in den 70ern hat man noch nicht gegendert. Ich habe das jetzt auch noch nicht gemacht, aber die Retterin, das ist natürlich immer alles mitgemeint. Der Retter, der springt ein und will helfen, aber oft ungefragt. Und übernimmt dann die Probleme anderer und fühlt sich dann aber manchmal auch selbst überfordert. So, und das Interessante an dem Dreieck ist, dass diese Rollen in der Transaktionsanalyse, ein Element kommt hinzu, man ist nicht immer nur eine dieser drei Rollen, sondern man wechselt oft auch ganz schnell zwischen diesen Rollen hin und her.
Okay, also deswegen sind es auch quasi keine Säulen oder Bullet Points, die nebeneinander oder untereinander stehen, sondern sie sind tatsächlich alle drei miteinander in Beziehung, beziehungsweise sind fluide.
Genau, weil die Menschen wechseln und dann wird das Opfer plötzlich zum Angreifer und der Retter wird zum Opfer, weil er sich dann aufreift. Das ist so ein Kreislauf. Ja. Und wie man dann weitergehen könnte, das wäre dann schon die Lösung, aber ich sage sie auch gleich mal vorweg, weil so wollen wir gleich an die Kommentare rangehen. Das wäre dann, also statt in diesem Drama-Dreieck zu agieren, dass man das Gewinner-Innen-Dreieck anstrebt. Und da wären die Rollen Empathie statt Rettung, konstruktive Kritik statt Verfolgung und Eigenverantwortung statt Opferhaltung. Und das üben wir aber jetzt gleich mal. Claudius, welchen Kommentar hast du mitgebracht?
Den ersten Kommentar, der ist auch ganz kurz, den ich dabei habe, aber ich finde, der hat es in sich. Der war zu einem Beitrag, wo eine der Hauptaussagen von uns war, die stand auch in der Caption nochmal drunter, Christinsein bedeutet für uns, dass Nächstenliebe allen Menschen gilt. Und ein Kommentar hat dann im Prinzip gar nicht so sehr auf das Real und das allen Menschen, das war ja unser Schwerpunkt, Bezug genommen, sondern er hat eine, wie ich es interpretieren würde, rhetorische Frage gestellt. Zitat, was tut die Kirche für die Nächstenliebe? Fragezeichen. Und dann geschrieben, bitte nicht nur Worte, sondern Taten.
Ich hatte ja spontan einen Reflex, als wir uns besprochen haben, vorhin zu sagen, eigentlich kann man jetzt ja antworten, was die Kirche tut. Also ich habe es gar nicht so als Angriff empfunden und du hast gesagt, es ist unbedingt ein Angriff. Magst du es nochmal erklären, wieso du das so stark als Angriff empfunden hast?
Weil die Frage an sich als solche, glaube ich, eine sehr berechtigte wäre. Aber sie ist ja quasi vorgestellt, um einzuleiten, eine Bitte, die auch wiederum eigentlich eher eine Anklage ist, weil sie impliziert, dass die Kirche ja nur Worte verbreitet, aber eben nichts tut. Ne? Also bitte nicht nur Worte, sondern Taten. Das ist ja die Forderung, die die kommentierende Person da stellt. Und deswegen ist es tatsächlich im Prinzip für mich ein verkleideter Angriff.
Also, wenn wir es als verkleideten Angriff werten wollten, dann könnte man natürlich sagen, die Kirche ist die Täterin, weil sie aber nichts tut, ne? Also das Wort tun steckt ja drin und dann auch die Taten statt die Worte. Also da wird vorgeworfen, du kümmerst dich nicht. Du kümmerst dich nicht um mich und du kümmerst dich nicht um andere. Könnte drin stecken.
Ja.
Wenn wir uns selbst als Opfer sehen wollten.
Genau, richtig. Dann wären wir ja auch stellvertretend für die Kirche angeklagt dort, ne?
Ja, könnten wir jetzt. Haben wir aber nicht gemacht. Können wir jetzt ja schon mal auflösen, ne?
Ja.
Unser Team hat eine gute Antwort gegeben.
Unser Team hat im Prinzip genau das gemacht, was Lilly zuerst auch als spontane Idee hatte, wie man antworten kann oder wie man kommentieren könnte. Sie haben die Frage beantwortet, die in der Einleitung, also in dem ersten Teil gestellt wurde und sind damit im Prinzip auch auf die Anklage mit eingegangen. Zitat der Antwort, wichtige Frage und wir verstehen deinen Wunsch. Also diese Anklage oder die Aufforderung als Wunsch geframed. Wer A sagt, muss auch B tun. Uns fällt da auch eine ganze Reihe ein. Armenhilfe und Obdachlosenprojekte, Integrationsinitiativen, Senioren- und Pflegeangebote, Förderung von Kindern und Jugendlichen, Nachbarschafts- und Katastrophenhilfe und ganz wichtig auch Seelsorge und Beratung in allen Lebenslagen bei persönlichen, familiären oder finanziellen Problemen, Trauer, Krankheit, Lebenskrisen durch KirchenmitarbeiterInnen, Ehrenamtliche und natürlich die Diakonie und die Caritas. Aber natürlich, Luft nach oben ist immer. Das war die Originalantwort.
Genau, wir hätten uns da jetzt als Opfer sehen können und sagen, was unterstellst du und was hat jetzt deine Frage überhaupt mit unserem Post zu tun? Das haben wir nicht gemacht, sondern wir haben geantwortet mit Eigenverantwortung. Und gesagt, ja, super, das ist gut und wir beantworten dir jetzt auch diese Frage. Und genau. Das finde ich eigentlich ziemlich gut. Und das wäre auch unsere Idee. Also wir versuchen uns ein bisschen daran zu halten im Team, ne, an die Idee. Auch die Fragen, die manche Leute dann stellen, man kann es auch als Frage verstehen. Eben nicht den Subtext mit reinzulesen. Das ist ja sowieso auch was Spezielles in Social Media. Haben wir letztes Mal auch schon drüber gesprochen beim Thema Respekt. Die Leute sehen sich nicht, sie hören sich nicht. Es gibt keine Mimik, keine Gestik, sondern wir sind alleine auf diesen Text angewiesen, wenn wir jetzt nicht auf einen Real-Bezug nehmen. Aber auch dann findet ja keine Interaktion statt. Also wir reden hier immer auch über schriftlichen Austausch, der ja auch schwieriger sein kann, weil man eben einen Subtext reinlesen kann oder nicht, ne?
So. Genau, man hat größeren Interpretationsspielraum, definitiv. Und was ich sehr schön gelöst finde, ist, dass wir in diesem Antwortkommentar auch gesagt haben, wir lassen uns ein Stück weit darauf ein. Wir würden sagen, es gibt natürlich Taten und nicht nur Worte und haben eine ganze Reihe gefunden und die mal zur Diskussion gestellt. Aber auch gesagt, Luft nach oben ist immer. Also Luft nach oben ist immer, finde ich, eine total gute Antwort darauf. Also ja, wir können alle immer noch besser werden.
Ja, wir sind nicht perfekt. Das ist ein Eingeständnis.
Ne? Ja. Ja.
Also dann die Kritik auch nicht ganz abzulehnen. So. Ja. Ist auch eine Möglichkeit. Wir haben jetzt noch einen kleinen Kommentarverlauf mitgebracht, weil da hat sich was entwickelt. Da ist ein Konflikt entstanden, der ziemlich klassisch ist, würde ich sagen, bei uns auf dem Yeet-Account, weil es um die Wahrheit geht.
Genau. Also der Beitrag handelte vor allem davon, wie es ist, wenn sogenannte ChristfluencerInnen absolute Wahrheitsansprüche verbreiten und wie kritisch das sein kann. Und im Kommentarverlauf ist es dann passiert, dass eine kommentierende Person angefangen hat, Bibelstellen zu zitieren, was in diesem Beitrag tatsächlich auch schon mal aufgegriffen war, also in dem Post. Also die Person zitierte zwei andere Bibelstellen und dann schließlich, Zitat, der Herr sprach durch den Propheten, er sagt zu mir, schreibe diese Worte. Was ist der Maßstab für Christen, sagt die Person dann. Ist es deine Meinung oder ist es die Wahrheit? Also da ist dann tatsächlich sozusagen das wieder aufgegriffen, was im Beitrag schon kritisiert wurde, dieser Dualismus zwischen eigener Meinung oder Wahrheit. Deswegen hat dann eine andere kommentierende Person drunter geschrieben, na danke schön, dass Sie nochmal persönlich ein Paradebeispiel für die Kritik an absoluten Wahrheitsansprüchen liefern. Die dadurch kritisierte Person hat dann im Prinzip aber auch wieder darauf nicht direkt reagiert, sondern hat die Ebene gewechselt und ist auf die formale Ebene gegangen und hat geantwortet, Zitat, wenn ich direkt und freundlich angesprochen werde, würde ich mich gerne damit auseinandersetzen. Daraufhin hat dann eine kritisierende Person wieder geantwortet, ich muss nicht freundlich sein, damit man mich ernst nimmt. Und so kann man eine Eskalationsspirale immer weiter nach oben sich drehen sehen.
Ja. Ich weiß gar nicht, ob die erste Person, die hat ja jetzt kritisiert, dass wir kritisieren, dass es Wahrheitsansprüche gibt. Weil sie gesagt hat, natürlich gibt es Wahrheitsansprüche. Und das gilt auch für manche ChristInnen, die sagen, die Bibel ist die absolute Wahrheit und das Wort Jesu ist die absolute Wahrheit. Mhm. Und genau so, wie es da steht. Und dass natürlich alles davon immer auch, wie man es dann lebt, eine Auslegungsform ist, das wird ignoriert oft in Social Media, ne? Weil wir lesen ja auch Worte und wir schreiben sie. Was würdest du sagen, was hat die Person da für eine Rolle eingenommen, indem sie sagt, natürlich, was denkt ihr denn? Also was ist der Maßstab für Christen? Natürlich ist es die Wahrheit.
Absolute Wahrheit?
Ja. Das ist jetzt erstmal, da ist sie vielleicht noch nicht in einer der Rollen, weil es hat noch niemand reagiert.
Ja. Naja, das ist eine Reaktion auf den Post und da, glaube ich, versucht die Person, will ich jetzt mal unterstellen, schon ein Stück weit eine Retterinnenrolle einzunehmen, weil der Post ja im Prinzip eine Kritik die natürlich nicht an eine spezielle Person gerichtet war, aber eine kritische Haltung offenbart zum Thema Wahrheitsansprüche. Und ich glaube, die Person versucht, Menschen, die diese Wahrheitsansprüche haben, also die von absoluter Wahrheit reden und schreiben, zu retten. Das wäre meine Interpretation.
Ja, das finde ich gut. Weil da steckt schon auch im Ansatz eine Lösung drin. Weil wir dann verstehen könnten, okay, die andere Person möchte das retten, ihre Perspektive auch retten. Was aber eine andere Person wiederum, die diese Meinung nicht teilt, die ist auf der Sachebene geblieben. Interessanterweise, ne? Weil wenn die eine Person jetzt schon mit diesem Rettungsversuch auf eine Beziehungsebene eingegangen ist, würde die andere Person, die jetzt antwortet, wäre die ja noch auf der Sachebene. Die sagt dann ja, dankeschön, dass Sie so ein persönlich nochmal ein Paradebeispiel für diese Kritik an absoluten Wahrheitsansprüchen abliefern. Mhm. Was ein lustiger Kommentar ist, weil es natürlich auch stimmt. Die Person ist aber auf der Sachebene geblieben und hat nicht gesehen, da ist jemand mit einer anderen Perspektive und ist deswegen so, hat gesagt, du bist aber Täter, ne? Und ich bin gerade sozusagen Opfer deines Wahrheitsanspruchs, könnte man so formulieren.
Und hat genau durch diesen Turn im Prinzip die Person aber zu einem Opfer gemacht, ne?
Ja.
Weil sie gesagt hat, sie sind jetzt genau das Paradebeispiel. Also die Person hat ein Paradebeispiel dafür abgegeben, was vorher kritisiert wurde. Also im Prinzip ist diese Person und das, was sie geschrieben hat, kritisierenswert und ist damit ja ein Opfer geworden.
Und so benimmt sich die Person dann nämlich auch. Die schreibt genau. Ja dann, wenn ich direkt und freundlich angesprochen werde, dann würde ich mich ja auch damit auseinandersetzen. Also ich fühle mich hier gerade als Opfer. Ich fühle genau. mich schlecht dargestellt und das ist sie ja auch aus ihrer Perspektive, weil sie hat ja auch nur einen Rettungsversuch gewagt und jetzt wird sie auch noch dafür bestraft. Und damit klagt sie wieder eine andere Person an, weil sie ja sagt, ich bin hier das Opfer.
Richtig, und die andere Person wird sagt, wieder selbst zum Opfer, genau. Ne? Ich muss nicht freundlich sein, damit man mich ernst nimmt. Also ich möchte hier nicht als Opfer hingestellt werden, mit dem man nicht diskutieren kann sozusagen. Beziehungsweise ich werde so hingestellt, das war ja eigentlich auch eine Anklage, ne? Umgedreht. Ja.
Ich finde, das haben wir doch ganz gut analysiert. Ein bisschen umständlich, ich glaube, die Leute können uns hoffentlich folgen, weil das doch ein bisschen längerer Verlauf war. Ich fand das Dramadreieck, wenn man schon alleine sich bewusst ist, dass dieses Dramadreieck gibt und dann feststellt, die andere Person möchte gerade jemand retten, so wie du das jetzt auch analysiert hast, fand ich super. Dann weiß man, okay, wo ist denn diese Person? Die ist auf einer emotionalen Ebene. Und dann wüsste ich ganz empathisch, also ich glaube schon alleine, wenn ich das anwende, dieses Dreieck, dann bemerke ich, könnte ich in dieses andere Dreieck rutschen, in diese anderen Rollen und dann zum Beispiel hier die Empathie nehmen und bemerken, wow, die ist hier gerade voll auf der Beziehungsebene. Da brauche ich gar nicht mit der Sachebene zu kommen.
Ja.
Das wäre dann,
dann
das,
ist es was leichter, beim konstruktiv darauf zu reagieren. Ja, ja, super.
Das üben wir weiter. Wir haben das noch gar nicht so oft so durchexerziert, aber es macht Spaß, finde ich. Das so, probiert es doch auch mal. Stephen Karpman heißt der Typ, der das erfunden hat 1976. Angeblich. Jeder baut ja immer auch auf jemanden auf. Den haben wir zumindest als Autoren dafür gefunden. Und das könnt ihr ganz einfach in der Suchmaschine eurer Wahl nachschauen. Wir werden euch aber auch was in den Shownotes verlinken. Und jetzt sprechen wir darüber, was wir mitgenommen haben aus dem Umgang mit diesem Dramadreieck für konflikthafte Kommentare.
Ja, wir haben gedacht, wir können so 3, 3,5 Faustregeln daraus ableiten.
Die erste wäre raus aus dem Dreieck. Also bevor du antwortest, check doch mal, ob du gerade selber dich als Opfer, Täter oder Retter fühlst. Und wenn ja, dann mach eine kurze Pause. Oder?
Das heißt konkret? Kurze Pause?
Kurze Pause heißt durchatmen und dann fragen, was will die Person eigentlich und was will ich mit meiner Antwort erreichen?
Also sowohl, was will die und was will ich denn eigentlich, wenn ich jetzt das und das schreibe? Okay, klar. Und zweitens?
Zweitens, Fragen statt Behauptungen. Also das ist eine Methode, die wir ja auch oft anwenden, weil im Schriftlichen steckt ja nicht alles drin. Also das, was wir vorhin auch gesagt haben, welche Botschaft steckt denn eigentlich dahinter? Weil wir interpretieren jetzt rein, dass die Person das Böse meint. Dann war ja schon ihre Opferrolle eingenommen. Und wir könnten ja auch einfach nachfragen, wie genau meinst du das? Statt zu sagen, du liegst falsch, ne? Also damit hast du die Person dann schon deiner Bedeutung, hast du die auferlegt und dann aber erstmal zu fragen. Also das nutzen wir auch gar nicht so selten in den Kommentaren. Wenn ihr mal gucken wollt, dann werdet ihr das häufiger sehen, dass wir tatsächlich auch nachfragen, wie die Leute was meinen, weil es gar nicht so selbstverständlich ist.
Genau, und das Dritte ist, das klingt jetzt vielleicht erstmal harsch, aber es ist wichtig, Grenzen setzen, aber ohne Drama. Also es gibt ja wirklich Kommentare, die kennt ihr auch alle, da lohnt sich dann keine Diskussion mehr. Es gibt echte Hetze, es gibt Beleidigungen, es gibt Trollen. Da ist Löschen oder Blockieren angesagt und das ist dann auch keine Zensur, sondern Selbstschutz und Schutz der Community und der ganzen Kommentarspalte.
Ja, und an der Stelle können wir auch nochmal an unsere Netiquette erinnern, haben wir letztes Mal auch gemacht. Ihr könnt euch dann auf euer Hausrecht, auf eurem Account sozusagen berufen, wenn man blockieren kann. Wenn man nicht gerade mitschreibt. Das ist jetzt natürlich keine Wahl, wenn man nur in einer Kommentarspalte mitschreibt. Aber sonst wäre es eine Sache auch zu blockieren.
Was würden wir Leuten sagen, die dann sagen, ihr vertragt ja nur keine andere Meinung?
Das wäre natürlich dann wieder das Opfernarrativ.
Ja.
Die werden dann sagen, ihr vertragt meine Meinung nicht, ihr seid Täter. So, eine Meinung ist aber was anderes als ein Angriff, finde ich. Und das, diese Unterscheidung muss man dann machen und eben auch mit Hilfe der Etikette vielleicht. Ja.
Gibt es ja noch, das wäre jetzt 3,5, also der Zusatztipp, immer noch auch die Möglichkeit, wenn Angriffe passieren, zu sagen, wir machen das Ganze vielleicht mal nicht öffentlich weiter. Weil was immer ein Brandbeschleuniger ist, ist die große Bühne, ist die Öffentlichkeit. Ne? Also es gibt viele Konflikte, die sich auf offener Bühne einfach viel schwieriger lösen lassen als hinter den Kulissen. Also manche Sachen gehören vielleicht einfach in die Direktnachrichten oder ganz und gar offline.
Ja, und manchmal aus Selbstschutz, das ist ja in Social Media auch einfacher, vielleicht auch gar nicht mitmachen, nicht mitspielen. So, das war's schon für heute, ne? Nächstes Mal in unserer Knigge-Serie, Claudius. Da geht's um was anderes, oder?
Ich würde sagen, lasst euch überraschen. Ganz nach Rudy Carell.
Lasst euch überraschen. Ja, noch ein Song.
Genau.
Eine Folge voller Songs. So, schreibt uns, weil ihr alle drei Songs erkannt habt, in die Kommentare. Und macht uns doch sehr gerne Vorschläge, wenn ihr auch Lust habt, dass mal ein Wort, ein Begriff erklärt wird oder ja, wir uns Gedanken dazu machen. Oder ihr welche habt, freuen wir uns sehr.
Genau, ansonsten wisst, wie ihr das tun könnt, auf unserer Webseite oder über unseren Insta-Kanal. Schaut doch gerne auch wieder auf Insta bei uns vorbei, auf git-netzwerk.
Au revoir.
Und bleibt raus aus dem Drama-Dreieck.
Ja, hi, ich bin Cora Badura vom VHK und als super spannenden und coolen Kanal würde ich den hier Kanal auf Insta oder YouTube empfehlen. Wenn dich christliche Werte, soziale Themen, spannende Projekte interessieren, dann bist du dort genau richtig.